Guten Morgen. Ich begrüße Sie und euch alle ganz herzlich hier zu diesem Gottesdienst. Wir sind alle noch ein bisschen müde. Ich weiß das. Ist eine Stunde früher. Draußen ist das Wetter uselig. Ist eine Steilvorlage für einen Ostergottesdienst. Denn ich habe mir gedacht, je trüber das drumherum, desto heller kann die Botschaft erstrahlen, die wir heute feiern. Jesus Christus hat mit seinem Tod am Kreuz all unsere Schuld auf sich genommen. Und mit seiner Auferstehung heute haben wir die Zusage für ewiges Leben. Das ist Ostern und das ist das, was wir heute feiern. Martin Luther hat das zu seiner Zeit einmal so formuliert: Für uns ist alle Tage Ostern. Nur, dass wir einmal im Jahr Ostern feiern. Das gilt jedem Einzelnen von uns und zu jeder Zeit. Dafür wollen wir Gott danken, ihn loben und ihn preisen, wirklich mit allem, was uns zur Verfügung steht. Unser Mund soll fröhliche Lieder singen. Unsere Augen sollen sich erfreuen an der Schöpfung, die in der Dekoration so schön gezeigt ist. Unsere Hand soll fröhlich geben und unser Herz, das soll sich öffnen im Gebet. Denn darüber freut sich unser Herr. Ich wünsche uns allen einen wirklich gesegneten Gottesdienst. Setzt euch doch. Ja, im ersten Moment hat euch das ein bisschen überrascht, dass da die Männer aufgestanden sind und gesungen haben. Der eine oder andere vom rechten Flügel guckte so ein bisschen hilfesuchend zu mir rüber. Was sollen wir jetzt machen? Sollen wir auch aufstehen? Ja, das war beabsichtigt. Was glaubt ihr damals zur Zeit Jesu? Wie es war, als die Frauen zu dem leeren Grab gegangen sind. Wie überrascht sie waren, dass Jesus da nicht mehr lag. Ich lese uns aus dem Johannesevangelium, aus dem 20. Kapitel, die Verse 1 bis 10 vor. Das leere Grab. Am Tag nach dem Sabbat kam Maria aus Magdala in aller Frühe zum Grab, als es noch dunkel war. Sie sah, dass der Stein vom Eingang des Grabes entfernt war. Da lief sie zu Simon Petrus und zu dem Jünger, den Jesus besonders lieb hatte, und berichtete ihnen: Sie haben den Herrn aus dem Grab genommen, und wir wissen nicht, wohin sie ihn gelegt haben. Petrus und der andere Jünger machte sich auch auf dem Weg zum Grab. Sie liefen miteinander los, aber der eine Jünger war schneller als Petrus und er war als erster am Grab. Er beugte sich vor und sah die Leinenbinden liegen, aber er ging nicht hinein. Als Simon Petrus nachkam, ging er sofort in die Grabkammer und sah die Leinenbinden. Und er sah das Tuch, mit dem sie Jesus das Gesicht bedeckt hatten. Dieses Tuch lag nicht bei den Binden, sondern es war getrennt davon zusammengelegt. Nun ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst ans Grab gekommen war. Er sah alles und kam zum Glauben. Denn sie hatten die heiligen Schriften noch nicht verstanden, in denen doch steht, dass Jesus vom Tod auferstehen muss. Danach gingen die beiden Jünger nach Hause zurück. Ich möchte mit uns beten und ich bitte euch, dazu aufzustehen. Vater im Himmel, wir feiern heute Ostern und wir sind dir so dankbar, dass wir das hier in Frieden und Freiheit gemeinsam tun dürfen. Herr, wir feiern Ostern, weil du die Sehnsucht hattest nach uns Menschen. Mit deinem Tod am Kreuz hast du alles Böse überwunden. Und das, was du dir unendlich wünschst, ist, dass wir frei werden in allem, was uns bindet. Frei werden von jeder Angst, frei werden von jeder Sorge. Dafür hast du, Herr, alles gegeben, um deiner Liebe willen. Ich bitte dich, dass du uns jetzt frei machst von allem, was ablenkt, von allem, was uns beschäftigt, was uns gefangen hält, damit wir auf deine gute Botschaft hören können. Amen. Ihr dürft euch setzen. Wir singen jetzt das zweite Lied und da machen wir alles anders als beim ersten Lied. Wir singen nämlich alle von Anfang an gemeinsam und wir bleiben dazu sitzen. Außerdem legen wir die Kollekte zusammen. Das tun wir für die Belange unserer Gemeinde. Und ich bin oft gefragt worden, was sind denn diese Belange? Ja, das sind zum Beispiel so schöne Sachen wie diese wunderschöne Dekoration, aber auch Seminartage, die Unterstützung von Kinder- und Jugendarbeit, der Musik, von ganz, ganz vielen Dingen, die uns allen ständig zugutekommen. Und deshalb lade ich euch ein, reichlich dazu zu geben und jetzt fröhlich das nächste Lied zu singen. Thank you. In der folgenden Woche sind noch Osterferien und in unserer Gemeinde ist es noch recht ruhig. Auch unser Pastor Rolf Cyrus ist in wohlverdientem Urlaub. Dafür ist es dann in der nächsten Woche so, dass ihr gar nicht mehr nach Hause gehen müsst. So viel ist los in der Gemeinde. Und das fängt ganz wunderbar an mit der Einladung spreche ich am liebsten aus bei Ankündigung, gleich nach Geburten. Es fängt an mit der Einladung zum Nachmittagsgottesdienst am kommenden Sonntag. Der spannende Titel ist Geschichtenschreiber. Es gibt noch viele Karten, die ihr mitnehmen könnt, um Menschen, die euch aus dem Herzen liegen, einzuladen. Das ist eine wunderbare Gelegenheit, Menschen in Berührung zu bringen mit der großartigen Liebe Gottes und selbst einen wunderbaren Nachmittag dabei zu verleben. Einladen möchte ich euch auch zum Bürgerforum. Da gibt es Informationen, es gab eine Mail, macht euch kundig. Und einladen möchte ich Menschen, die unsere Gemeinde näher kennenlernen möchten. Ein Team rund um Karin Haddad hat einen Brunch vorbereitet am 16. April. Alle anderen Einladungen, so mannigfaltig wie sie sind, findet ihr auf der Rückseite dieses Gottesdienstflyers, den ihr dann alle nach dem Gottesdienst gerne lesen dürft. Ja, der ein oder andere kann es nicht aushalten. Er sitzt da und sagt, ah Mensch, das ist was für mich. Ja, da ist für jeden was dabei, seid eingeladen und kommt. Das ist doch wunderbar. Nun habe ich ein kleines Spiel vorbereitet. Ich möchte uns nämlich so gerne vergegenwärtigen, wie es den Jüngern damals ergangen ist, als sie mit Jesus unterwegs waren. Dieses Spiel zeigt ein abgedecktes Bild und Stück für Stück wird von dem Bild immer mehr sichtbar. Leute in meinem Alter, die kennen das noch als Dalli-Klick. Für alle anderen wird das auch trotzdem funktionieren. Eure Aufgabe ist es, zu erraten, was darunter verborgen ist, hinter diesem Bild. Und wenn ihr so eine Vermutung habt, dann dürft ihr mutig reinrufen. Und ich höre das und gucke dann mal. Wir starten einfach. Ihr seid jetzt überrascht, dass ich was mit Technik mache, ne? Ich sehe das. Kommt, ich sehe das. Ich merke das bis hier vorne. Der Arne war auch überrascht und da muss ich auch Arne gestehen, das hat mein wunderbarer Mann für uns getan. So, fangen wir an. Erste Bild. Wenn ich drücke, soll es klappen. Super. Ostern ist. Ah! Wird ja immer doller. Ich höre nichts. Ja, keiner hier rechts? Ich stehe im Bild. Ich sehe das, kommt. So, jetzt. Ne, ist klar für alle. Vom Osternest zum Vogelnest. Super. Erste Bild, habt ihr gut geschafft. Das war übrigens das Einfachste. Wenn ihr jetzt zurückkommt, zweite Bild. Ah ja, okay. Los geht's. Ja, es ist schon so ein Raunen, ne? Ja, war ein Stichwort für alle Grundschulleute, ne? Was ist das für ein Raunen? Ja, man ist unsicher, ne? Man muss mal genau gucken, ich sehe das. Macht ihr super. Ein Vogelei, ja. Schokoladenei hätte ich auch gern. Oh, Leute, drei Stück noch. Ja, ich stehe im Bild, ich gehe auf die andere Seite. Hey, ja, Marinka. Jetzt erkennt ihr es alle. Ah. Oh, war auch gemein mit dem Hintergrund, ne? Super, was für eine Blume. Ist eine Tulpenzwiebel, hat Marinka auch noch gewusst. Nächste Bild, Schlag auf Schlag. Ja, jetzt seid ihr einmal auf der Spur, ne? Hey. Ich muss ganz genau hingucken. Es ist fröhliches Gelächter. Das freut mich, das gehört zu Ostern, dass wir fröhlich sind. Aha, ihr habt es gehört. Klasse. Ich lasse euch alle teilhaben an der Freude. Ja. Kleiner Fuchs ist das. Also der Schmetterling. Das ist der Schmetterling, kleiner Fuchs. Ja, ne, der ist noch dazugelernt. Ja. Ich auch. Ich auch. Ich habe es vorher auch lieber mal nachgeguckt. So, letzte Bild. Meine ich zumindest. Boah. Boah. Hey. Irre. Ich habe euch gesagt, ich kündige am liebsten Geburten an. Lasst euch alle gucken. Aber ist ganz schön lange versteckt, ne? So ist das ja bei den Kleinen. Fast auf die Nase ist einmalig. Ein Baby. Ein Baby. Wer ist es? Tja, wir haben die Tulpenzwiebel erraten, den Schmetterling, aber da habt ihr freie Wahl. Vielleicht ist Paul oder Marie. Ich weiß es nicht. Aber danke, danke, dass ihr mitgemacht habt, euch auf dieses kleine Spiel eingelassen habt. Ist noch was da? Oh, das wusste ich nicht. Ist für uns beide ein Moment der Überraschung. Schauen wir. Ach, hat er sich dazwischen gemogelt. Unglaublich. Der Osterhase. Der hat hier nichts zu suchen. Aber ja. Arne, so ist das, wenn man nie alles selber macht. Das ist unser Pastor Arne Völkel, der uns gleich die Predigt halten wird. Danke, dass ihr mitgemacht habt. Danke, dass ihr euch mitgefreut habt, dass ihr euch drauf eingelassen habt. So war das auch für die Jünger. Die waren mit Jesus unterwegs und sie lernten ihn mehr und mehr kennen. Manchmal hatten sie genauso wie ihr eine Vermutung, wie er sich jetzt verhalten könnte. Und dann nahm das manchmal eine Wendung. Sie mussten neu überlegen, so wie ihr gerade auch, und erkannten eine ganz neue Facette seines göttlichen Wesens. Manchmal dachten sie auch, sie hätten schon alles verstanden. Und dann war es doch ganz anders. Mit Sicherheit waren sie vollkommen überrascht von seiner Auferstehung. Es ist so, wie gerade für euch. Man deckt Stück für Stück ab und erkennt immer mehr. Ich könnte auch sagen, es ist, als wenn ich in eine Spiegelscherbe schaue. Ich sehe etwas, aber es ist nur ein kleiner Teil des Ganzen. So wird es bleiben, bis wir, wie Jesus uns versprochen hat, in seinem Himmelreich sind. Und ich bin sicher, ich werde genauso überrascht sein wie die Jünger, wenn er aus den Bruchstücken meines Lebens dann ein vollkommenes Bild zusammensetzen wird.
Also über den Osterhasen habe ich mich besonders gefreut. Ja, vielen Dank. Du hast uns toll hineingenommen in diesen Ostergottesdienst. Und das, was wir so schon im Bild erfahren haben, das ist etwas, was der Apostel Paulus den Römern auch vermitteln wollte. Vor allem den Menschen, die in dieser Gemeinde waren und dachten, sie wüssten schon alles über diesen Herrn. Aber vielfach waren sie gefangen in ihrem alten Denken, in den Vorstellungen, die sie sich von Gott, von seiner Liebe und Gerechtigkeit gemacht hatten. Und wir gehen in dieser Predigtreihe ja im Römerbrief immer ein Stück weiter. Und ich habe mir überlegt, können wir heute Römerbrief-Fortsetzung machen, wo es doch um Ostern geht und dieser Römerbrief-Text etwas ganz anderes sagt. Ihr findet den auf eurem Zettel und es ist der zweite Text, den ersten aus Johannes 20, den haben wir ja eben schon gehört. Da schreibt der Paulus, Römer 3, 9 bis 24, also wie steht es nun mit den Juden? Drücke ich mich um eine klare Auskunft? Durchaus nicht. Ich habe eindeutig klargestellt, dass die Menschen aus dem jüdischen Volk genauso wie die aus den anderen Völkern in der Gewalt der Sünde sind. So heißt es auch in den Heiligen Schriften, kein Mensch kann vor Gott als gerecht bestehen, kein Mensch hat Einsicht und fragt nach Gottes Willen. Alle haben den rechten Weg verlassen. Denn das steht fest, mit Taten, wie sie das Gesetz verlängt, kann kein Mensch vor Gott als gerecht bestehen. Durch das Gesetz lernen wir erst die ganze Macht der Sünde kennen. Gott selbst hat eingegriffen. Jetzt aber ist die Gerechtigkeit Gottes, nämlich seine rettende Treue, offenbar geworden. Er hat einen Weg zum Leben eröffnet, der nicht über das Gesetz führt und doch in Übereinstimmung steht mit dem, was das Gesetz und die Propheten bezeugen. Dieser Weg besteht im Glauben, das heißt im Vertrauen auf das, was Gott durch Jesus Christus getan hat. Alle erfahrene Gottes rettende Treue, die in diesem Glauben stehen. Es gibt hier keinen Unterschied. Alle sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit verloren, in der Gott den Menschen ursprünglich geschaffen hatte. Ganz unverdient, aus reiner Gnade lässt Gott sie vor seinem Urteil als gerecht bestehen, aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Bild im Rahmen, so habe ich meine Predigt in der ersten Überschrift übertitelt. Und ich verbinde damit so einen schönen Tisch, wie wir ihn hier sehen, so eine wunderbare Dekoration, ein wunderbares Bild. Lindgrün, darin viele Blumen, das Licht, Gottes Wort, die Bibel. Ich denke in diesen Tagen aber auch an so manchen Blumen- und Frühlingsstrauß, der überreicht wird, etwa jetzt zum Osterfest. Wir besuchen Freunde, wir hatten gestern die Familie bei uns zu Besuch und der eine und andere brachte Blumen mit. Eine schöne Aufmerksamkeit und ein wunderbares Bild. Osterglocken, die wir hier haben, Tulpen, die es in einer unglaublichen Vielfalt gibt, ein Frühlingsstrauß, ein wunderbares Bild. Und vielleicht hast du jetzt und kannst dir vor Augen so ein Bild, ein sehr schönes Bild von einem frohen Blumenstrauß des Frühlings machen. Vielleicht siehst du die Krokusse auf der Wiese blühen, hast dich mal darüber gestellt und gestaunt, wie viele Hummeln sich in den Blütenkelchen jetzt dieser Tage verstecken. Auf jeden Fall gestern war das so, als die Sonne schien. Großartig. Und dieses wunderbare Bild, das beschreibt uns Gott an vielen Stellen, das beschreibt er uns in seinem Wort über den Menschen. Wir gehören zu dieser wunderbaren Schöpfung Gottes dazu. Wir sind dieses Bild, dieses schöne Bild Gottes. In Vers 23 aus dem Römerbrief haben wir gerade von dieser Herrlichkeit etwas gelesen. So hat Gott den Menschen geschaffen, herrlich zu seinem Ebenbild. Und wir sind ein wunderbares Bild. Das sagt die Bibel immer wieder, du bist schön anzusehen, so wie du bist. Es ist gut, dass du im Leben bist. Wenn wir so ein Bild sehen wie eben von so einem Ultraschallbild und man weiß noch nicht so richtig, wie es aussehen wird, dann erkennt man doch schon die Nase und sagt, großartig. Wie wunderbar, wie herrlich ist Gottes Schöpfung. Und so spricht der Apostel Paulus, wir hatten das gesehen in Kapitel 2, auch vom Menschen, so kann er vom Menschen reden, wenn er davon erzählt hat, Kapitel 2, dass viele Menschen, auch solche, die den Glauben an Jesus Christus noch nicht gefunden haben, doch seinen Gotteswillen im Herzen tragen. Sie tun Schönes, sie tragen etwas zu einem wunderbaren Bild dieser Welt bei. Sie lieben andere Menschen, sie sind geduldig miteinander, sie unterstützen einander. Paulus beschreibt, dass da Menschen in dieser Welt sind, über die man sich einfach nur freuen kann, weil sie das Gesetz, die Ordnungen Gottes im Herzen tragen, weil sie Freude daran haben, seinen Willen zu tun. Ein wunderbares Bild. Und nun in diesem dritten Kapitel beschreibt Paulus noch einmal dieses Bild, aber er setzt einen Rahmen darum, der in den vorherigen Versen und Textteilen auch schon aufleuchtete oder deutlich wurde. Dieser Rahmen leuchtet nämlich nicht. Es ist kein heller Rahmen, sondern es ist ein ganz dunkler, ein schwerer Rahmen. Von dem lesen wir in den Versen 9 und in den Versen 20. Nämlich, hier schreibt Paulus, ich habe eindeutig klargestellt, dass die Menschen aus dem jüdischen Volk, genauso wie alle anderen, aus allen anderen Völkern, in der Gewalt der Sünde sind. Ein helles, farbenfrohes Bild und plötzlich ein ganz dunkler Rahmen darum. Gewalt der Sünde. Und das Gleiche noch einmal im Vers 20, durch das Gesetz, 20b, durch das Gesetz lernen wir erst die ganze Macht der Sünde kennen. Und Macht und Gewalt, das ist alles andere als leicht und fröhlich, sondern das ist dunkel. Und jetzt erinnere noch einmal dein Bild, das du anfangs hattest, von diesem schönen Blumenstrauß oder irgendein schönes Bild, das du vor Augen hattest. Und nun setze diesen dunklen, schweren, machtvollen, gewalttätigen Rahmen darum. Das hat sicher jeder von uns schon einmal gesehen. Ein sehr schönes Bild, aber ein völlig unpassender Rahmen. Und wenn der Rahmen so mächtig, so klotzig, so hässlich daherkommt, dann sieht man das schöne Bild schon nicht mehr. Dann hat man den Eindruck, das passt doch nun überhaupt nicht zusammen. Und genau das ist das, was das Oster- und das Passionsfest beschreibt. Hier passen zwei Dinge nicht zusammen. Karfreitag, die unendliche Grausamkeit des Todes Jesu Christi und Ostern, das Fest der Freude und der Auferstehung. Das ganz helle Bild in einem dunklen, schweren Rahmen. Das helle Licht der Auferstehung auf der Folie, der dunklen Folie des Todes Jesu. So kann Paulus also auch vom Leben und dem Menschen sprechen, dass wir solche sind, die in der Gewalt der Sünde stehen. Denn Vers 12, alle haben den rechten Weg verlassen. Und in den Auslassungszeichen, die ich hier in den Text eingebracht habe, dort wird beschrieben, was die Menschen tun. Sie reden schlecht übereinander, sie verleumden sich, sie tragen einander böse Dinge nach. Sie schmieren einen immer wieder Fehler aufs Butterbrot. Menschen verletzen einander. Menschen sind habgierig. All das beschreibt Paulus in diesen Versen. So stehen wir, so erleben wir die Gewalt der Sünde. Eine Macht, die uns allen bekannt ist. Und die letzte Macht dieser Gewalt, die letzte dunkle Kraft dieses Rahmens ist der Tod, das Sterben. Und wieder haben wir beides zusammen. In der Passionszeit das Sterben Jesu und das neue Leben. Die Macht des Todes, die Gewalt des Todes. Und das stellen wir da wieder in einem ganz dunklen Rahmen, in einem Trauerflor. So sieht es, sagt Paulus, um die Menschen aus. So schön das Bild des Menschen ist und so gut wir auch von uns denken dürfen, so sind wir doch Gefangene dieses Rahmens, dieser Dunkelheit, die am Ende den Tod bedeutet. Und dieser Tod, den erleben wir Menschen als ein Verhängnis. Verhängnis ist es deswegen, weil wir ihm nicht ausweichen können. Ich weiß nicht, wie euch es damit geht, aber wenn ich darüber nachdenke, dass ich meinem Ende nicht ausweichen kann, dann bin ich doch immer wie vom Hammer gerührt. Ich kann diesem Ende nicht ausweichen. Es wird definitiv kommen. Ich werde hier Wochen leben, Tage vielleicht, vielleicht Wochen, vielleicht Monate, vielleicht Jahre. Keiner von uns weiß es. Aber eins wissen wir definitiv. Am Ende ist Ende. So beschreibt Paulus das Leben des Menschen. Am Ende der Tod, den wir erleben als ein Verhängnis. Weil wir wollen keine Grenzen akzeptieren in unserem Leben. Wir streben nach Unendlichkeit. Wir streben uns zu entwickeln, zu entfalten, voranzukommen. Vor allem junge Menschen streben danach. Und wir werden älter und wir merken, irgendwann wird diese Strebung in uns müde. Es fehlt die Kraft, immer weiter nach vorne zu gehen. Und wenn wir noch älter werden oder wenn wir schwer erkranken, dann ist uns diese Grenze des Todes, das Ende des Lebens, plötzlich ganz prägnant vor Augen stehend. Vorgestern haben wir Karfreitag gefeiert und wir haben hier, wer da war, diese Bilder gesehen, den Kreuzweg Jesu von Sigurd Köder dargestellt. Die Wucht der Bilder und die Texte dazu haben mich auch unglaublich bewegt. Ich bin nach Hause gefahren und irgendwie war das ein komisches Gefühl, weil ich nicht fertig war mit diesen Bildern und mit dieser Qual Jesu, mit dieser furchtbaren Einsamkeit, diesem Entsetzen über diese ungerechte Tat, über diese Barbarei am Menschen, die wir ja heute unter uns Menschen erleben, in den Gefängnissen, in den Foltergefängnissen vieler Länder, in der Ungerechtigkeit, die Menschen erfahren vor Gericht, in der Tragik vieler Schmerzen, in der Not schwerster Krankheit. Die Bilder haben mir noch einmal gezeigt, genau das ist unser Leben. Das hat Jesus getragen. Darin widerspiegelt sich etwas von diesem dunklen Rahmen, der das helle Leben umgibt. Tod und Auferstehung gehören wie Karfreitag und Ostern zusammen. Und die Freude des eigenen Erlebens, die Freude am Leben erscheint auf dem Hintergrund tiefdunkler Nacht. Nun beschreibt Paulus seinen Lesern, die verunsichert darüber sind, wie wir eben in den Bildern, was ist es denn nun, was ergibt sich denn im Ganzen, wenn wir das Ganze sehen, welches Bild sehen wir denn dann? Paulus malt dieses Bild jetzt aus, indem er einen Horizont aufzeichnet, nämlich den Horizont an der Grenze zwischen Himmel und Erde, den Horizont an der Grenze zwischen Leben und Tod. Und in der letzten Predigt vorigen Sonntag, also vor Karfreitag, da hatten wir von dieser Vertikalen gesprochen, von dem Gerichtsurteil Gottes über uns Menschen und der Waagerechte, der ausgebreiteten Arme Jesu am Kreuz. Und das ist der neue Horizont, den Jesus Christus gezogen hat, die Grenze zwischen Himmel und Erde. Er bildet diese Grenze, denn er ist es, der diese Grenze überwindet. Davon erzählt das Osterfest, dass Jesus einen neuen Horizont aufgezeichnet hat, denn durch seine Auferweckung von den Toten ist dir und ist mir genau das Gleiche versprochen. Himmel und Erde berühren sich und aus dem Tod kommen wir zum ewigen Leben. Ein heller Rahmen ist dies plötzlich. Ostern verwandelt den dunklen Rahmen unserer Schuld, den dunklen Rahmen der Macht der Sünde und der Gewalt der Sünde, unter der wir leiden, in einen hellen Rahmen. Heller Rahmen zu hellem Bild. Der helle Rahmen der Auferstehung von den Toten. Ich war kürzlich auf einer Tagung. Und auf dieser Tagung wurden verschiedene Altersgruppen vorgestellt. Es ging darum, dass wir uns mal Gedanken darüber machten, wie denn Gemeinde in Zukunft aussehen kann. Ja, und ich gehöre also zu der Generation der Babyboomer. Und das war mir auch völlig klar, als davon erzählt wurde, da wusste ich, ich bin ein Babyboomer. Das ist völlig klar. Also wir Babyboomer, wir wissen noch, wie das Leben mal war. Da sah man Fernsehen und durch das Fernsehen liefen immer so Balken durch, erinnert ihr euch? Und dann stellte man sich neben den Fernseher, fasste den an und die Balken hörten auf. Es war ganz wunderbar. Einer musste da immer stehen. Babyboomerzeit, großartig, Kinder ohne Ende auf der Straße. Babyboomerzeit. Ich erinnere mich, dass ich damals, es gab die Hör zu, ich glaube, die gibt es heute auch noch. Und die Hör zu war damals aber etwas dünner, weil es gab nur 3 Fernsehprogramme. Und mittags gab es Testbild. Nicht dieses feststehende Bild, erinnert ihr euch, ihr Babyboomer. Da passierte gar nichts. Da stand einfach ein Bild und darunter stand Testbild. Und dann saßen wir andächtig davor und sagten, gleich geht's los. Und irgendwann so in den frühen Abendstunden kam dann tatsächlich Flipper oder irgend sowas. Und abends nach 22 Uhr kam wieder Testbild. Wunderbar. Und da wusste man, jetzt geht man zu Bett. Das Leben war so aufgeräumt, das war so klar strukturiert. Das waren die Jahre der Babyboomer. Herrlich. Und es gab eben diese Hör zu, von der wollte ich erzählen. Die Hör zu, die kam ins Haus und ich freute mich total über die Hör zu, weil das Größte an der Hör zu fand ich das, was wir eben gemacht haben, nämlich das Suchbild. Der ein und andere wird das kennen. Da gab es ein Bild, nämlich Original. Und dann eben Fälschung. Das waren oft so Landschaftsbilder, Schiffe, irgendwas. Und dann saß ich da und suchte nun, da stand drüber, 10 Fehler sind in diesem Bild versteckt. Und dann nahm ich mir einen Stift und suchte die 10 Fehler. Und im ersten fand ich auch alle. Aber es wurde immer schwieriger. Und dann hatte ich 8 Fehler entdeckt und es fehlten mir 2. Und ich war verzweifelt und ich ging das Bild Karo für Karo durch. Ich fand den Fehler nicht, aber ich freute mich auf die nächste, hör zu. Denn da gab es die Auflösung. Und dann habe ich mir die nächste Hör zugenommen und gesagt, wo sind die Fehler versteckt? Die Auflösung im nächsten Heft. Ich war begeistert. Und was ich damit beschreiben will, so ist es, das ist so ähnlich wie beim Eiersuchen, Ostereiersuchen. Macht ihr vielleicht heute? Manchmal hast du es direkt vor Augen, aber du siehst es nicht. Original und Fälschung. Du hast die Fehler vor Augen, aber du erkennst sie einfach nicht. Du kannst hingucken, wie du willst. Du siehst es nicht. Und das ist die überraschende Botschaft des Osterfestes. Wir schauen hin, aber wir erkennen die Wahrheit. Wir erkennen das ganze Bild nicht. Das ist ja so überraschend in dem Text aus dem Johannesevangelium, das wir eben hörten. Ich lese das noch einmal vor. Nun ging auch der andere Jünger, Vers 8 ist das, nun ging auch der andere Jünger hinein, also ins Grab, der zuerst im Grab angekommen war. Er sah alles und kam zum Glauben. Super, denken wir. Das hat er gesehen, der hat es verstanden. Jesus ist auferstehen, große Sache. Und dann kommt Vers 9, Begründungssatz. Denn sie hatten die heiligen Schriften noch nicht verstanden, in denen doch steht, dass Jesus vom Tod auferstehen muss. Wie merkwürdig. Er kommt zum Glauben, denn sie hatten noch nicht verstanden. Sie lesen das Wort Gottes, sie lesen Altes Testament, das hatten sie ja damals zur Verfügung. Sie hatten auch Jesus gehört, der ja vielfach von seinem Tod, seiner Auferstehung gesprochen hatte. Sie sehen es, kommen zum Glauben, aber doch auch wieder nicht. Es bleibt etwas Verborgenes, etwas Wunderbares, etwas Unfassbares in diesem Ostergeschehen. Und das Unfassbare ist ja tatsächlich, dass wir ewig leben werden. Dass der Tod keine Macht mehr über uns hat und die Gewalt der Sünde ein Ende finden wird. Und dass das Leben sich durchsetzt, dieses helle Bild im hellen Rahmen für alle Zeit und Ewigkeit. Der eine und andere von uns sammelt Ostereier. Ich mache das auch gerne. Gestern, wie gesagt, war die Familie zu Besuch, 16 Erwachsene. Wir hatten tolles Wetter, das hatten wir so bestellt. Super Wetter und alle Mann in den Garten. Und dann hatte unsere Tochter Ostereier versteckt. Und auch Erwachsene suchen total gerne. Und dann sind wir alle durch den Garten da gekrabbelt, hinter die Büsche und hier geguckt und da. Und jeder, der sein Ostereier fand, freute sich wie ein Kind. Strahlend in den Augen. Ich habe es, von jedem ein Foto, große Klasse. Und das Tolle beim Ostereiersuchen ist, wenn du dein Osterei oder Nest gefunden hast, das war gestern so, jeder durfte nur eins finden. Und wenn er es hatte, dann musste er aufhören zu suchen. Aber das Verrückte war, wir sahen die Ostereier da liegen und sagten, das ist doch ganz klar, da liegt es doch. Und die waren am Suchen und fanden es nicht. Und wir dachten, da liegt es doch, vor deinen Augen. Kennt ihr das? Du hast es vor den Augen, aber du siehst es nicht. Ostereier suchen, ein wunderbares Bild für dieses Ostergeschehen. Du hast es vor den Augen. Sie glaubten, aber sie hatten noch nicht erkannt. Das ist das Widersprüchliche in dem Ostergeschehen, in dieser Botschaft, die wir einfach gar nicht fassen können, weil der Tod das ist, was wir kennen. Der dunkle Rahmen, den Gewalt der Sünde, die Macht dieser Todeskraft. Und Paulus beschreibt nun im Römerbrief, dass die Menschen, die ihm damals zuhörten, die Juden der Überzeugung waren, sie hätten schon alles gebracht, denn sie hatten das Gesetz, sie hatten die Gebote und die Gebote hatten sie nach Kräften erfüllt. Aber Paulus sagt ihnen, ihr habt es nicht verstanden, ihr glaubt, aber ihr seid noch nicht durchgedrungen zu dem Glauben, zu dem euch Jesus Christus befreien will. Denn Gebotserfüllung ist keine Ersatzleistung, um die Macht der Sünde aufzuheben. Du kannst sehr viel Gutes tun. Dein Leben kann Licht sein, wie ich es anfangs beschrieben habe. Und dennoch ist es immer umgeben von diesem dunklen Rahmen. Und diesen dunklen Rahmen nimmst nicht du weg und den nehme nicht ich weg. Und Paulus sagt, den nimmt kein Mensch weg, so viel Gutes er auch tun mag und will. Wir sind eben diesem Verhängnis der Sünde unterworfen, dieser Macht, dieser Rahmen, der gesetzt ist mit Tod und Sterben. Dem entgeht kein Mensch aus eigener Kraft. Dazu, sagt Paulus, hat das Gesetz keine Kraft, sondern in Christus sind wir gerettet, durch ihn, der auferstanden ist als der Erste von den Toten. Und es gibt keinen anderen Weg, zum Leben zu finden, als durch diesen Herrn. Wie in einem Spiegel sehen wir immer nur Bruchstücke, nicht das ganze Bild. Und das Gesetz, beschreibt Paulus, ist unerfüllt geblieben von allen Menschen. Alle haben den rechten Weg verlassen. Und deswegen kann es auch keinem helfen, zum Leben, zum ewigen Leben zu gelangen. Und dann kommt dieser entscheidende Satz, jetzt aber, Vers 21, jetzt aber ist die Gerechtigkeit Gottes, nämlich seine rettende Treue, offenbar geworden. Jetzt geht es um die Kraft Gottes. Wenn wir etwas endgültig zu Ende bringen wollen, dann sagen wir, jetzt aber, hast du vielleicht auch schon mal. Jetzt aber, du hast es schon ein paar Mal versucht, ist dir nicht gelungen und dann raffst du dich nochmal auf und sagst, jetzt aber. Und genauso ist es hier. Jetzt aber ist die Gerechtigkeit Gottes offenbar geworden. Jesus hat uns den Weg zum Leben eröffnet durch die Auferstehung von den Toten. Der Vater hat ihn auferweckt und das ist seine Zusage an dich. Jetzt aber, tatsächlich, jetzt geschieht es durch Jesus. Hoffnung gibt es. Gegen alles Leid. Und Hoffnung erwächst teilweise sogar aus dem Leid, aus der Angst, aus dem Schmerz und aus der Trauer. Wie kann das sein? Weil es eine Lebenskraft ist, diese Botschaft der Auferstehung. Das Leid wird zu Ende gehen. Die Krankheit wird überwunden. Der Schmerz hat nicht das letzte Wort und der Tod und die Trauer auch nicht. Jetzt ist es geschehen durch Jesus. Noch sehen wir es nicht, nur bruchstückhaft. Wir ahnen, was das bedeutet und doch halten wir uns in Hoffnung daran fest und genau daraus erwächst in aller Not eine enorme Lebenskraft. Vers 22, dieser Weg besteht im Glauben, das heißt im Vertrauen auf das, was Gott durch Jesus Christus getan hat. Was er getan hat, das ist die Kraft des Glaubens, nicht das, was du oder ich, was wir leisten. Dieser Weg ist einmalig. Dieser Weg ist der Weg, den Gott für uns gewählt hat, indem er seinen Sohn auferweckte. Und so wie Jesus vom Vater auferweckt wurde zum Leben, so werden auch wir auferstehen zu einem neuen Leben. Nicht aus eigener Kraft, nicht aus eigenem Entschluss, sondern wie es Paulus sagt, darin ist die Gerechtigkeit, die Gnade und Treue Gottes offenbar, dass er das tut an dir, an mir, an allen, die ihr Vertrauen auf Jesus Christus setzen. Vater und Sohn, gemeinsam in Kreuz und Auferstehung beieinander. Vater und Sohn, gemeinsam in deinem, in meinem Leben und die Kraft des Heiligen Geistes. Und dazu lädt uns das Osterfest ein und dazu lade ich dich auch ein, diesem Herrn, diesem Gott zu vertrauen und in aller Bruchstückhaftigkeit dessen, was wir verstehen vom Glauben und vom Leben begreifen, in all dieser Bruchstückhaftigkeit doch zu wissen und festzuhalten, es ist ein ganzes Bild. Noch ist es im dunklen Rahmen. Aber schon ist der helle Rahmen durch Jesus Christus gesetzt. Und dein Bild wird eingefügt in diesen Rahmen zum ewigen Leben. Dazu gratuliere ich dir. Amen.
Wir beginnen jetzt mit der Anbetungszeit und ich bitte euch dazu aufzustehen.
Blessed be your name.
Ja, ich hatte die Band gebeten, ein ganz besonderes Lied als Vortragslied einzuüben. Amazing Grace. Dieses Lied tragen sie gleich vor und danach wird der Mann am Keyboard, Klaus Lüdemann, noch einen kleinen Moment so wunderbar weiter spielen wie im Moment. Während des Liedes werden von vier Helferinnen Körbchen durch die Reihen gegeben mit so ja, ganz kleinen Spiegelstücken. Und ihr seid eingeladen, euch davon eins zu nehmen. Es soll für euch eine Erinnerung daran sein, dass wir heute wirklich nur ein Stück vom Ganzen erkennen. So wird das bleiben, bis wir in Gottes Herrlichkeit sind und er sich dann ganz als der Auferstandene offenbart. Ich danke euch.
Saved a wretch. du stiegst zum Himmel auf.
Ja, ich danke euch so. Greta schrieb mir in einer Mail: Silke, wir sind ein zusammengewürfelter Haufen, der da heute spielen wird. Klar, es sind Ferien, aber wenn ein zusammengewürfelter Haufen so toll spielen kann, dann ist das doch wunderbar. Ich wünschte, wir hätten nur solche Haufen. Gerade kam jemand zu mir nach vorne und sagte: Ach Silke, ich habe mich so klein gefühlt mit dieser winzigen Scherbe in der Hand. Nur dieses eine Stückchen. Und ich muss euch ehrlich sagen, als ich die bestellt habe, im Internet sahen die so viel größer aus, da dachte ich auch, die ist aber wirklich klein. Und sie bat mich doch, den Eindruck weiterzugeben, dass wir jetzt zwar nur diese wirklich sehr kleine Scherbe haben, aber alle zusammen widerspiegeln Gottes Herrlichkeit, so viele aus unserer Gemeinde. Ich hoffe, ich habe alles, was wichtig war für dich, jetzt noch zur Sprache gebracht. Vorhin zu Beginn des Gottesdienstes, es war wirklich ziemlich knapp davor, schrieben meine drei bezaubernden Kinder mir eine WhatsApp. Und darin schrieben sie: Haltet Plätze frei. Haltet Plätze frei, weil es könnte so voll werden. Jeder möchte die Osterbotschaft hören. Jeder möchte dem Ruf doch folgen. Das finde ich wunderbar. Und ich habe diesen Osterruf auch heute Morgen schon gehört. Das war Slavi Topalski, der diesen Osterruf heute Morgen zuerst sagte. Und im Vorfeld habe ich Menschen aus unserer Gemeinde angesprochen, Gäste, Besucher, die Deutsch nicht als erste Muttersprache haben. Und ich weiß gar nicht, ob sie mich jetzt wirklich verstehen, aber ich winke mal, ihr seid jetzt gemeint, zu mir nach vorne zu kommen, um diesen Satz mit uns gemeinsam zu sprechen, diesen Osterruf. Und jetzt erinnern die sich nicht. Das ist ja ganz toll. Aber wir müssen da ein bisschen Mut machen. Dankeschön. Ja, kommt alle, wir sind noch, also es fühlen sich manche noch gerufen, die hatte ich gar nicht gerufen, das ist wunderbar. Kommt alle hier vorne zu mir. So wie Sie hier stehen, sprechen Sie alle verschiedene Sprachen, eine andere als unsere. Aber uns allen ist gemeinsam der Glaube, der Herr ist auferstanden. Sie werden uns jetzt in Ihrer Sprache dazu auffordern und wir werden einige Male antworten. Die Antwort, naja, ich vertraue euch, ihr wisst die Antwort. Du beginnst bitte zuerst. Bitte steht auf. In deiner Sprache, guck mal, da vorne ist der Satz.
Alles klar.
Vertrauen ist gut.
So, ich versuche es. Also, es heißt Rastachise Israel Messi.
Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Die Geschwister sprechen den Osterruf, der Herr ist auferstanden, und wir antworten, er ist wahrhaftig auferstanden. Auf Russisch?
Auf Russisch, wir sagen, Christus воскрес, воистину воскрес.
Er ist wahrhaftig auferstanden.
Und auf Französisch, le Christ est ressuscité.
Er ist wahrhaftig auferstanden.
Auf Niederländisch, der Herr ist opgestaan.
Er ist wahrhaftig auferstanden.
Auf Bulgarisch, Jesus Christus воскресна.
Ist wahrhaftig auferstanden.
Auf Polnisch heißt das Christus zmartwychwstał.
Er ist wahrhaftig auferstanden.
Auf Kinyarwanda, Jesu yazutse.
Er ist wahrhaftig auferstanden.
Auf Koreanisch, 예수님은 부활하셨습니다.
Er ist wahrhaftig auferstanden.
Auf Arabisch, المسيح قام حقا قام.
Er ist wahrhaftig auferstanden. Ich danke euch. Welche Sprache war das erste? Persisch? Euch ist entgangen Tamilisch? Mercy ist ein bisschen angeschlagen. Sie hat es mit mir geübt. Und sie konnte nicht locker lassen, bis ich es mir aufs Handy aufgenommen habe und sie dann weiter mit mir übte. Irgendwann hat sie gesagt, lass es. Ich schick dir einen anderen. Ja. Und ich wollte das nicht untergehen lassen. Du forderst uns ein letztes Mal auf. Und ich bitte euch noch einmal.
Kater Uitalminer.
Sie haben dich auferstanden. Danke. Jetzt ist noch ein bisschen Zeit für ein Gespräch, vielleicht über den Gottesdienst, vielleicht treibt dich die Neugier, die vielen kennenzulernen, die gerade auch hier vorne standen, auch die, die sitzen geblieben sind. Sei dazu herzlich eingeladen, denn eigentlich gehst du immer von einer Viertelstunde mehr Zeit beim Gottesdienst aus. Du kannst noch eine Tasse Tee oder Kaffee genießen. Wenn du eine bunte Tasse nimmst, dann signalisierst du, dass du dich freust, angesprochen zu werden. Einladen möchte ich auch zu den Betern bei den Bänken. Das sind Menschen, die uns ihre Zeit schenken. Und wenn du mit einem Bruchstück deines Lebens zu ihnen kommst, dann darfst du sicher sein, dass das, was du ihnen offenbarst, genau bei ihnen bleibt. Ihr Dienst ist es, uns zuzuhören und gemeinsam mit uns vor Gott einzutreten. Sei herzlich eingeladen auch dazu. Den Arne bitte ich jetzt, uns den Segen zuzusprechen, und euch bitte ich, dazu aufzustehen.
Wir hören auf den Segen aus dem 1. Korintherbrief. Seid wachsam, haltet am Glauben fest, seid mutig und seid stark. Alles, was ihr tut, soll mit Liebe geschehen, denn Christus ist auferstanden. Maranatha, dein Herr kommt gewiss. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen.
Ich wünsche euch allen einen gesegneten Nachmittag.